Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten ein Sonderprogramm. Danach geht es weiter mit den Programmen Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und Streetfood Türkiye. Danach hören Sie türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Türkiye hat die Fortschritte bei der Identifizierung und Beseitigung der Überreste des syrischen Chemiewaffenprogramms begrüßt, die Zusammenarbeit der syrischen Regierung mit internationalen Inspektoren gelobt und verstärkte internationale Unterstützung für ein chemiewaffenfreies Syrien gefordert. Der ständige Vertreter von Türkiye bei den Vereinten Nationen, Ahmet Yıldız, bezeichnete am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat das Chemiewaffenprogramm Syriens als eines der beunruhigendsten Vermächtnisse der Ära des ehemaligen Bashar al-Assad-Regimes. Der Kampf um die chemischen Waffen in Syrien bleibt eines der tragischsten und erschütterndsten Vermächtnisse der Assad-Ära, sagte Yıldız.
Türkei hat Israels Entscheidung, den Bau neuer illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland zu genehmigen, scharf verurteilt. Dies gefährde die laufenden Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung, so die türkische Regierung. In einer Erklärung vom Donnerstag warf das Außenministerium der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor, die Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung weiterhin zu untergraben, indem sie die Landnahme im besetzten Gebiet ausweite und die Gewalt der Siedler anheize.
Im Zusammenhang mit dem 36. NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der am 7. und 8. Juli in Ankara stattfinden wird, werden Beschäftigte öffentlicher Institutionen und Einrichtungen in mehreren Bezirken der Hauptstadt vom 6. bis zum 12. Juli als beurlaubt gelten. Mit der Unterschrift des Gouverneurs von Ankara, Jakup Can Bolat, wurde ein Rundschreiben mit dem Titel »Maßnahmen zum 36. NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs« an die zuständigen öffentlichen Institutionen und Einrichtungen versandt. Demnach sollen auf der Grundlage eines Schreibens des Generalsekretariats der Präsidentschaft zum NATO-Gipfel die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um den reibungslosen Ablauf der öffentlichen Dienstleistungen während des Gipfels sicherzustellen. Gleichzeitig soll ausreichend Personal für die Aufrechterhaltung unverzichtbarer Dienste bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung von Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit, Verkehr, Infrastruktur, Kommunikation, Feuerwehr, Notfall- und Katastrophenschutz wird die Provinzverwaltung die Einzelheiten der Beurlaubungsregelung für das Personal der Provinzbehörden und Dienststellen festlegen. Darüber hinaus sollen in der betreffenden Woche im gesamten Stadtgebiet keine Prüfungen, Symposien, Podiumsdiskussionen, Abschlussfeiern, Festivals, Konzerte, Unterhaltungsveranstaltungen, Feierlichkeiten oder ähnliche öffentliche Veranstaltungen geplant werden. Die zuständigen öffentlichen Institutionen und Einrichtungen werden angewiesen, sämtliche für den Gipfel erforderlichen Unterstützungs- und Hilfsleistungen bereitzustellen, sowie Maßnahmen zu treffen, um einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen. Beschäftigte in Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit, Migration, Verkehr, Logistik, der Notrufzentrale 112, Infrastruktur, Kommunikation, Feuerwehr sowie im Notfall- und Katastrophenschutz werden nicht beurlaubt und setzen ihre Arbeit regulär fort.
Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens hat die Islamische Revolutionsgarde eine schriftliche Erklärung zu den israelischen Angriffen auf den Libanon veröffentlicht. In der Erklärung heißt es, dass die Ablehnung Israels durch internationale Organisationen, Staaten und die Weltöffentlichkeit bislang keinerlei Einfluss auf die politische Führung in Tel Aviv gehabt habe. Die Interventionen der USA hätten zudem lediglich zu einer Zunahme der von Israel begangenen Verbrechen und des Völkermords geführt. Israel sei es trotz der Unterstützung durch die USA und europäische Staaten nicht gelungen, die Herzen der Menschen in der Region zu gewinnen. Stattdessen herrsche das Land über verwüstete Gebiete und zerstörte täglich die Häuser palästinensischer und libanesischer Familien, so die Erklärung weiter. Die Zustimmung Irans zu einer Waffenruhe sei an die Voraussetzung geknüpft, dass ein Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich des Libanon, umgesetzt werde. Zudem wurde gefordert, der Feind muss seine Angriffe auf das libanesische Volk unverzüglich einstellen, sich aus den besetzten libanesischen Gebieten zurückziehen, auf die international anerkannten Grenzen zurückgehen und die territoriale Integrität des Libanon anerkennen. Die Revolutionsgarde betonte abschließend, dass ohne einen Rückzug Israels aus den besetzten libanesischen Gebieten kein dauerhafter Frieden in der Region möglich sei.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das zusätzliche Hilfsgelder in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar für die Ukraine vorsieht und die Sanktionen gegen Russland verschärft. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag mit 226 zu 195 Stimmen angenommen. 18 Republikaner stimmten zusammen mit den Demokraten für die Resolution und bildeten so eine überparteiliche Mehrheit. Der Gesetzentwurf wurde von Gregory Meeks, dem ranghöchsten Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, eingebracht. Die Befürworter argumentieren, das Gesetz würde der Ukraine erhebliche Unterstützung bieten, gleichzeitig die Sanktionen gegen den russischen Öl- und Gassektor ausweiten und die Beschränkungen für Finanzinstitute verschärfen, die mit Russland Geschäfte machen.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, es wäre ihm eine Ehre, Irans neuen obersten Führer Mujahedin Khamenei zu treffen, sollte eine Einigung zwischen den beiden Ländern erzielt werden. Ich möchte ihn nicht treffen, aber wenn es dazu käme, wäre es mir eine Ehre, sagte Trump am Donnerstag auf die Frage nach einem möglichen Treffen zwischen dem iranischen Führer, dessen Vater und Vorgänger Ali Khamenei zu Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar getötet wurde. Ich würde gern abwarten, ob wir eine Einigung erzielen, aber wenn wir eine Einigung erzielen, ist ein Treffen möglich, so Trump.
Der von künstlicher Intelligenz Agenten und Bots verursachte Website-Traffic hat in der Geschichte des Internets erstmal den menschlichen Datenverkehr überholt. Dieser Meilenstein, der früher als erwartet eingetreten ist, verdeutlicht den rasanten Fortschritt der KI und ihren wachsenden Einfluss auf das Internet. Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare, einem der größten Internet-Hosting-Dienste, erklärte am Donnerstag auf X, das ist viel schneller eingetreten, als ich erwartet hatte. Er hatte diesen Wendepunkt ursprünglich für Ende 2027 oder frühestens Anfang desselben Jahres prognostiziert und fügte hinzu, aber der autonome Agentenverkehr wächst so schnell, dass Bots den menschlichen Online-Verkehr zum ersten Mal in der Internetgeschichte überholt haben. Laut Cloudflare-Daten werden 57,4% aller Web-Anfragen von Bots initiiert, während der Anteil der Menschen auf 42,6% gesunken ist. Während ein Mensch vor einem Kauf durchschnittlich 5 Websites besucht, kann ein KI-Dienst bis zu 5000 Websites durchsuchen. Diese Entwicklung hat die sogenannte Totes-Internet-Theorie neu entfacht, die besagt, dass das Internet eines Tages vollständig aus miteinander interagierenden Bots bestehen werde und Menschen sowie ihre Inhalte bedeutungslos würden. Prince widersprach jedoch dieser Einschätzung. Viele sagen, dass Beweise die Totes-Internet-Theorie. Ich halte das für falsch. Man muss kein Webdesigner oder Programmierer mehr sein, um Inhalte zu erstellen. KI hat einem viel breiteren Publikum die Möglichkeit gegeben, Inhalte zu produzieren. Der Anstieg des Bot-Traffics wirft auch Fragen darüber auf, wie die bestehenden Geschäftsmodelle des Internets künftig funktionieren sollen, denn Bots klicken keine Werbung an. Prince schlug als mögliche Lösung vor, Bots für den Zugang zu digitalen Inhalten zur Kasse zu bitten. Bei effektiver Umsetzung könnte dies seiner Meinung nach den Beginn eines goldenen Zeitalters für das Internet einläuten und das Internet für Menschen wieder vollständig kostenlos machen.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den russischen Staatschef Wladimir Putin in einem offenen Brief zu direkten Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs aufgefordert. Als möglichen Verhandlungsort schlug er einen neutralen Drittstaat wie die Schweiz, Türkei oder ein arabisches Land vor. In seinem Schreiben kritisierte Zelensky die Politik Putins und erklärte, die Ukraine sei während möglicher Verhandlungen zu einer vollständigen Waffenruhe bereit. Zudem schlug er einen Gefangenenaustausch nach dem Prinzip alle gegen alle sowie die Rückführung verschleppter Zivilisten und Kinder vor. Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe und gegenseitiger Angriffe. Russland verstärkte zuletzt seine Luftangriffe auf die Ukraine, während Kiew seine Fähigkeiten für Angriffe tief auf russischem Gebiet ausbaute. Putin erklärte, Russland werde seine Luftverteidigung nach jüngsten ukrainischen Drohnenangriffen weiter stärken. Zugleich zeigte er sich grundsätzlich offener für eine Einigung, sofern die Ukraine die von Moskau formulierten Bedingungen akzeptiere. US-Präsident Donald Trump begrüßte die Aussicht auf ein Treffen zwischen Zelensky und Putin und betonte, beide Seiten müssten Zugeständnisse machen. Gleichzeitig verabschiedete das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf mit weiteren Hilfen für die Ukraine und neuen Sanktionen gegen Russland.
Sie hörten die Nachrichten.
Sie hören ein Sonderprogramm anlässlich des Weltumwelttags. Die Entwicklungen im Bereich der Industrie haben dazu geführt, dass die Natur und die Umwelt in einem viel größeren Ausmaß als früher von Menschenhand verschmutzt werden. Als die Menschheit erkannte, dass sie den Ast absägt, auf dem sie sitzt, wurde ihr bewusst, dass sie das natürliche Gleichgewicht der sich selbst erneuernden Welt tatsächlich stört. Mit der Entwicklung dieses Bewusstseins hat sich auch ein Umweltbewusstsein entwickelt, um das Gleichgewicht der Natur, das wir nutzen, zu schützen. Man begann, rationale Lösungen für die Umwandlung von Industrieanlagen, Automobil und allen Arten von menschlichem Abfall zu entwickeln, ohne die Natur zu schädigen. Die Staaten haben begonnen, über internationale Organisationen Lösungen zum Schutz der Welt zu erarbeiten. Wir müssen unser Bestes tun, damit die Menschen auch in Zukunft in einer intakten Umwelt leben können. Wir begehen den Weltumwelttag in der Hoffnung, dass sich der Umweltschutzgedanke in unser aller Leben einschleicht.
Beni kırmaya çalışsan da senden ayrılmam mümkün değil ya. Bazen bana darıldığında, telefonlara bakmadığımda seni özlemek kolay değil ya. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyudukça. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyandıkça.
uçça kaçsan da, aşkımı hafife alsan da, varlığın bin bir ömre bedel ya. Beni bazen anlamasan da, canımı dağlayıp acıtsan da, seni affetmek bile güzel ya. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Nefesin de yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça hissettim yine seveceğim, aşkın koynumda uyudukça. Nefesin de yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça hissettim yine seveceğim, aşkın koynumda uyandıkça. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle İşim olmaz. Olsun be güzelim olsun, aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz.
Das Klimarecht braucht die 1400-jährige islamische Umweltweisheit. Eine neue akademische Studie, die im Vorfeld des in Neum in Antalya stattfindenden COP31 Klimagipfels veröffentlicht wurde, lenkt die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Quelle, die das internationale Klimarecht lange Zeit ignoriert hat, das islamische Recht. Das von der Cambridge University Press herausgegebene Cambridge Handbuch zum islamischen Recht und Umweltrecht untersucht die Beiträge des 14 Jahrhunderte alten islamischen Rechtsdenkens in den Bereichen Umweltschutz, Management, natürliche Ressourcen und ökologische Politik. Wir präsentieren die Analyse, die Kazım Alan zu diesem Thema für THT World verfasst hat. Laut Nadia B. Ahmad, einer der Herausgeberinnen des Buches und Professorin für Rechtswissenschaften an der Barry University, ist das islamische Recht nicht nur ein historisches oder kulturelles Erbe, sondern eine reiche Rechtstradition, die praktische Lösungen für die heutige Klimakrise bietet. Ahmad argumentiert, dass das internationale Klimarecht weitgehend von einem westeuropäisch zentrierten Verständnis geprägt ist und alternative Traditionen wie das islamische Recht daher ausgeschlossen wurden. Ziel des Handbuches sei es, diesen Ausschluss sichtbar zu machen und die Beiträge aufzuzeigen, die das islamische Recht zur Klimapolitik leisten kann. Ahmad weist darauf hin, dass die Gesellschaften, die am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden, meist in muslimischen Ländern und im globalen Süden ansässig sind. Demgegenüber gehören diese Gesellschaften zu denjenigen, die den geringsten Anteil an den Emissionen haben, die die Krise überhaupt erst verursacht haben. Aus diesem Grund ist die Klimafrage nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein Gerechtigkeitsproblem. Einige Grundprinzipien des islamischen Rechts sind für die heutige Klimapolitik besonders bemerkenswert. Eines davon ist das Konzept der Statthalterschaft, das auf der Idee basiert, dass der Mensch der verantwortungsvollste Hüter der Erde ist. Ein weiteres ist das HIMA-System, was Schützen, Verwehren und Verbieten bedeutet und im allgemeinen Sinne ein unter Schutz stehendes Gebiet, eine unantastbare Zone oder eine exklusive Weide bezeichnet. welches den Schutz gemeinsamer Naturressourcen zum Wohl der Gesellschaft vorsieht. Darüber hinaus werden rechtliche Regelungen, die auf einer gerechten Aufteilung der Wasserressourcen basieren, sowie Verfassungsklagen in Pakistan, die Umweltschäden als Verletzung der Menschenwürde betrachten, als aktuelle Beispiele dieser Tradition angeführt. Diese Politikinstrumente blieben jedoch weitgehend außerhalb des dominanten, in westlichen Sprachen verfassten Klimakanons. Ahmad betont, dass die Tatsache, dass Türkei Ende dieses Jahres die COP31 ausrichtet, diese Lücke zum ersten Mal politisch lesbar macht. In dem Buch nehmen insbesondere die Auswirkungen des Militarismus auf die Umwelt einen breiten Raum ein. In einem von Ahmad verfassten Kapitel wird dargelegt, dass die durch Kriege verursachten Treibhausgasemissionen in internationalen Klimaverhandlungen weitgehend unsichtbar bleiben. Der Hauptgrund dafür ist, dass Emissionen aus militärischen Aktivitäten in vielen internationalen Klimaabkommen von den Berichtspflichten ausgenommen sind. Laut Ahmad führen Kriege nicht nur zum Verlust von Menschenleben, sie zerstören auch Wassersysteme, landwirtschaftliche Flächen und die ökologische Infrastruktur, die für das Überleben von Gesellschaften notwendig ist. Im Irak, im Gazastreifen und in Afghanistan leben muslimische Bevölkerungen, deren Umwelt durch jahrzehntelange militärische Aktivitäten, die sie sich nicht ausgesucht und nicht verursacht haben, degradiert wurde, sagt sie. Diese Länder werden als die anschaulichsten Beispiele für diesen Zustand angeführt. Im Irak führten jahrelange Kriege dazu, dass die mesopotamischen Sumpfgebiete, eines der größten Feuchtgebiete des Nahen Ostens, massiv beschädigt wurden. Im Gazastreifen wiederum hat Israel seit Oktober 2023 hunderte Tonnen Sprengstoff abgeworfen, was dem Äquivalent von mindestens 6 Atombomben oder Hiroshima-Größe entspricht. Wiederholte Bombardierungen zerstörten Abwasseranlagen, Solarinfrastruktur und landwirtschaftliche Nutzflächen, wodurch ein Zustand entstand, den das Kapitel als künstlich herbeigeführte ökologische Katastrophenzone definiert. In Afghanistan wird berichtet, dass zurückgelassene militärische Ausrüstung, die Weltverschmutzung und die Abholzung während der Kriegszeiten das Risiko von Überschwemmungen und Erdrutschen erhöht hat. Ahmad betont, dass diese Folgen keine Zufälle, sondern strukturelle Auswirkungen des Krieges sind. Die islamische Umweltethik akzeptiert die Umweltzerstörung nicht als unvermeidlichen Preis der Sicherheitspolitik. Dieser Ansatz basiert auf drei Grundprinzipien: der Statthalterschaft, also der Verantwortung des Menschen gegenüber der Erde, dem Gleichgewicht, also der Bewahrung der göttlichen Ordnung, und der Gerechtigkeit, also der Vermeidung, dass Umweltlasten bestimmten Gemeinschaften aufgebürdet werden. Laut Ahmad verletzen moderne Formen der Kriegsführung diese drei Prinzipien gleichzeitig. Aus diesem Grund ist Abrüstung in islamischem Recht kein von der Klimapolitik getrenntes Thema, sondern wird als natürliche Erweiterung der Umweltgerechtigkeit gesehen. Ahmad erklärt, dass die Ausnahmen für militärische Emissionen im Pariser Abkommen auf Forderungen der militärischen Großmächte zurückzuführen sind, das islamische Recht jedoch keine menschliche Aktivität als legitim anerkennt, die von den ökologischen Konsequenzen ausgenommen werden könnte. Das 344-seitige Buch befasst sich zudem mit der historischen Entwicklung des HiMa-Schutzsystems, den Beiträgen, die das hanafitische Bodenrecht, die Ausgestaltung der Landordnung im islamischen Recht nach der Rechtsschule der Hanafiten zu dem Problem der Landflucht leisten kann, sowie den klassischen islamischen Rechtsregelungen bezüglich der Küsten- und Meeresumwelt. Die Verfassungsklagen in Pakistan werden als aktuelle Beispiele dafür untersucht, wie das islamische Verständnis der Menschenwürde in Umweltrechte transformiert werden kann. Insgesamt zeigt das Werk, dass das islamische Umweltrecht nicht nur ein historisches Denksystem ist, sondern praktische Instrumente bietet, die in verschiedenen Epochen und Regionen angewendet, erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Die Kernfrage, vor der die Antalya zusammenkommenden Staats- und Regierungschefs laut Ahmad stehen, lautet: Werden die internationalen Institutionen die islamische Tradition weiterhin nur als kulturellen Hintergrund betrachten, oder werden sie sie als eine ernsthafte Rechtsquelle anerkennen, die Lösungen für die Klimakrise hervorbringen kann? Ahmad schließt mit den Worten: Die in Antalya versammelten Länder zahlen die ökologischen Kosten von Konflikten, die weitgehend von denselben Staaten angezettelt wurden, die diese Ausnahmeregelungen in das Abkommen geschrieben haben.
Meine Damen und Herren, Sie hören türkische Popmusik, gesungen von Zeynep Bastık.
Yavaş yavaş yakan, bırakmıyor ki aşk. Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara. Aşk gidip dönmek mi, böyle özlemek mi, yok mu mutlu bir son? Vurulup ölmemek mi, oh, var mı başka bir yol? Dinmez ki şu hasretin sesi, sus dedikçe. Uçurum beyim, gelip tut elimden, ya da düş benimle. Ara, ara, ara dolu kalp yara başa, sara, sara. Sarılıp anılara yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden başa sarıyor niye yetmiyor yine geceler sanki unutmuş doğayı bize güneş anla şu çilemden geçtim bu bedenden yine seni beklerken çekip gidemez kalp böyle tükenirken kırılıp tükürürken dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe uçurum benim gelip tut elim. Ara, ara, ara dolu kalbim yara başa, sara, sara. Ara, ara, ara sen kendindeyim çıkar bulmadan. Ara, ara, ara dolu kalbim yara başa, sara, sara. Ara, ara, ara sen kendindeyim çıkar bulmadan.
Köstliches aus dem Balkan.
Manche Desserts beeindrucken einen schon beim ersten Bissen. Man nimmt einen Löffel und alles ist sofort klar. Doch es gibt auch Desserts, die still, unaufdringlich, fast bescheiden sind. Sie versuchen nicht, durch ihr Aussehen Aufmerksamkeit zu erregen, sie nisten sich langsam in der Erinnerung ein. Gitol gehört genau zu dieser zweiten Kategorie. Wenn es auf den Tisch kommt, ist es kein großes Spektakel. Es wird üblicherweise in einer Glasschale serviert, bestreut mit Walnüssen oder geriebener Schokolade. Es hat keinen starken Duft, es zieht nicht durch seine Farben die Blicke auf sich. Aber wer es liebt, fühlt sich fast instinktiv zu ihm hingezogen. Denn Sito ist nicht einfach nur ein Dessert, das man probiert. Man erkennt es entweder sofort oder man lernt es mit den Jahren zu lieben. Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan. Heute sprechen wir über ein stilles, aber unvergessliches Dessert. Sito ist ein Dessert, das keine Aufmerksamkeit fordert, sie aber immer wieder auf sich zieht. In bosnischen Haushalten hatte Gito immer einen besonderen Stellenwert. Es war weder ausschließlich für alltägliche Mahlzeiten noch nur für große Feste gedacht. Vielmehr war es ein Dessert für die Momente dazwischen. Winterabende, unerwartete Gäste, Tage, die vom Duft von Kaffee und dem sanften Knistern des Ofens erfüllt waren. Interessanterweise wurde es fast überall unterschiedlich zubereitet. In manchen Haushalten wurde der Weizen komplett geschrotet, in anderen blieb er ganz. Manche fügten mehr Walnüsse hinzu, andere betonten die Vanille. Manche bevorzugten es kalt, andere servierten es leicht warm. Doch eines blieb immer gleich. Cito war nie ein schnelles Dessert. Der Weizen wurde zuerst in Wasser eingeweicht, dann lange gekocht und anschließend ruhen gelassen. Selbst wenn er fertig war, erreichte er seinen vollen Geschmack erst nach einigen Stunden, wenn sich alle Aromen verbunden und entfaltet hatten. Vielleicht wirkt Cito deshalb so ruhig. Nichts ist bei ihm überhastet. In der heutigen Welt, in der alles in Minuten erledigt wird, erinnert uns Cito an die gemächlichere Zeit in der Küche. Eine Zeit, in der Kochen nicht nur eine schnell zu erledigende Aufgabe war, sondern ein natürlicher Bestandteil des Tages. In Bosnien wurde Cito traditionell vor allem im Winter zubereitet. Während draußen der Schnee fiel und die Fenster beschlugen, köchelte der Weizen langsam in der Küche. Das Kochen dauerte lange, aber das störte niemanden. Im Gegenteil, der Duft kündigte an, dass das Haus bald wieder gefüllt sein würde. Cito wurde fast immer mit Kaffee serviert. Nicht etwa, weil es eine Regel war, sondern weil sie sich perfekt ergänzten. Der bittere Kaffee und das leicht süße Cito bildeten eine Balance, an die sich viele aus ihrer Kindheit erinnern. In manchen Familien wurde Cito nur zubereitet, wenn wichtige Gäste kamen. Nicht etwa, weil es teuer oder luxuriös war, sondern weil es Mühe kostete. In der bosnischen Tradition gilt die Mühe, die in ein Gericht investiert wird, seit jeher Zeit als Zeichen des Respekts. Eine Geschichte erzählt von einem alten Mann, der in einem Viertel von Sarajevo lebte. Jeden Morgen ging er in dieselbe Konditorei. Er bestellte weder Baklava noch Tufahir oder Krempita, er bestellte immer nur eine kleine Portion Cito und Kaffee. Jahrelang beobachteten ihn die Leute, wie er still am Fenster saß und langsam aß. Eines Tages fragte ihn ein junger Kellner: »Warum immer Cito?« »Wird Ihnen das denn nie langweilig?« Der Mann lächelte und sagte: »Baklava ist für gierige Augen. Cito ist für einen ruhigen Tag.« Der Kellner verstand das Sprichwort damals nicht so recht. Er war jung, für ihn musste ein Dessert reichhaltig, üppig und aufwendig sein, um etwas Besonderes zu sein. Jahre vergingen. An Tagen, an denen er selbst müde von der Arbeit nach Hause kam und sich nach einem vertrauten und beruhigenden Geschmack sehnte, bestellte er zum ersten Mal eine Portion Cito. Man sagt, da habe er das Sprichwort wirklich verstanden. Die Zutaten für Cito: 300 Gramm Weizen, 200 Gramm gemahlene Walnüsse, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, optional etwas Zimt oder geriebene Schokolade. Zuerst wird der Weizen gewaschen und über Nacht in Wasser eingeweicht. Am nächsten Tag wird er bei schwacher Hitze weich gekocht. Dieser Schritt sollte nicht überhastet erfolgen. Bei zu hoher Hitze platzen die Körner außen auf, bleiben aber innen hart. Nach dem Kochen wird der Weizen abgetropft und abgekühlt. Anschließend wird er je nach gewünschter Konsistenz entweder fein gemahlen oder nur leicht zerstoßen. Gemahlene Walnüsse, Zucker und Vanillezucker werden hinzugefügt. Die Mischung wird sorgfältig gerührt, bis sie homogen und cremig ist. Manche mögen Cito lieber etwas fester, andere geben etwas Flüssigkeit hinzu, um es etwas leichter zu machen. Diese Variationen zeigen, wie hausgemacht dieses Dessert ist. Zum Schluss wird es in kleine Schüsseln verteilt und abgekühlt. Erst dann entfaltet es sein volles Aroma. Und nach dem Servieren sollte man es nicht sofort essen. Sito braucht einen langsamen Löffel. Es braucht Gespräche, Kaffee und einen ruhigen Moment. Interessanterweise ist Jito oft nicht das Hauptdessert auf dem Tisch. Es ist unscheinbar, es versucht nicht, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es ist oft das Erste, das aus der Schüssel verschwindet. Vielleicht, weil es so authentisch ist. Es will nichts anderes sein. Es zaubert aus wenigen einfachen Zutaten einen lang anhaltenden Geschmack. Während viele Desserts heutzutage nach mehr Fülle, Dicht und Komplexität streben, bleibt Jito seiner Schlichtheit treu. Vielleicht ist es genau deshalb zeitlos. Meine Damen und Herren, heute haben wir in unserer Küche über ein Dessert gesprochen, das an Sevdalinka erinnert, ein Geschmack, der sich erst allmählich entfaltet, nicht sofort. Ein Dessert, das uns daran erinnert, dass manchmal die leisen Aromen den längsten Eindruck hinterlassen. Wir wünschen guten Appetit.
Köstliches aus dem Balkan.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit einem Song von Kenan Doğdu.
Engel bir mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna değer mi sebepsizken ayrılığa? Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna.
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Street Food Türkiye.
Heute stellen wir Ihnen eine türkische Spezialität vor, die Erzählungen zufolge aus der Zeit vor unserer Zeitrechnung stammt. Dieser Imbiss konnte bis heute seine Ursprungsform bewahren und sich dem Tempo unserer modernen Welt als To-Go-Version anpassen. In unserer Sendereihe Street Food Türkiye stellen wir leckere Mahlzeiten für unterwegs Made in Türkiye vor. Auf der heutigen Speisekarte der Çiğköfte. Çiğköfte bedeutet übersetzt rohe Fleischbällchen. Doch bevor wir genauer auf die Frage eingehen, was Çiğköfte ist, muss zwischen dem traditionellen Çiğköfte mit Fleisch und dem Streetfood-Hit ohne Fleisch, also mit Bulgur, unterschieden werden. Die südostanatolische Stadt Şanlıurfa kommt einem bei der traditionellen Variante dieser Delikatesse als erstes in den Sinn. Gleichzeitig ist sie die Heimat des Gewürzes Isot, das eine der wichtigsten Komponenten der Çiğköfte ist. Kommen wir nun zu der veganen Form. Dieser wird mit der Nachbarstadt Adıyaman in Verbindung gebracht. Das türkische Patent- und Markenamt hat 2009 die Stadt Şanlıurfa als Herkunftsort der traditionellen Çiğköfte mit Fleisch schützen lassen. Als Heimat der Çiğköfte mit Bulgur wurde hingegen 2018 die Stadt Adıyaman eingetragen. Darüber hinaus ist dieser traditionsreiche Imbiss auch in Städten wie Adana, Gaziantep und Diyarbakır ein fester Bestandteil jeder Mahlzeit. Also lässt sich sagen, dass die wahre Heimat des Çiğköftes in Südostanatolien liegt. Betrachten wir nun die Wortzusammensetzung. Çi ist ein eigenständiges Wort und bedeutet roh, besonders im Zusammenhang mit Fleisch. Köfte hingegen stammt vom persischen Wort Kufte und bedeutet geschlagen oder zerstampft. Diese Kombination gibt bereits eine allgemeine Vorstellung vom Gericht. Der Çiğköfte im traditionellen Sinne ist eine Delikatesse, dessen Zubereitung viel Aufwand erfordert. Bulgur, Isot, Hackfleisch, Tomatenmark, Zwiebeln, Petersilien und verschiedene Gewürze werden auf ein rundes, gerifftes Tablett gegeben und ohne äußere Wärmeeinwirkung sorgfältig geknetet. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Çiğköfte wird weder gekocht noch gebraten. Die Masse wird so intensiv geknetet, dass sie durch die Wärme der Hände und die Reibung am Tablett beinahe gegart wird. Daher ist die gerilfte Schüssel ein wichtiger Bestandteil der Zubereitung. Sobald die richtige Konsistenz erreicht ist, wird die Masse von Hand in Form gebracht. Manche prüfen die Konsistenz, indem sie ein kleines Stück an die Decke werfen. Bleibt es kleben, ist die gewünschte Konsistenz erreicht. Fällt es herunter, muss weiter geknetet werden. Kommen wir zurück zur Zubereitung. Der Çiğköfte ist servierbereit, muss jedoch noch portioniert werden. Ein Stück von der Masse wird in der Handfläche leicht zusammengedrückt, so dass eine längliche, frikadellenähnliche Form mit sichtbaren Fingerabdrücken entsteht. Dies ist die bekannteste Form, die jedoch je nach Region variieren kann. Serviert wird sie oft mit Salat oder frischem Lavaschbrot. Für ein gutes Ergebnis sind geschickte Hände und hochwertige Zutaten unerlässlich. Der Çiğköfte mit Fleisch sollte nicht länger als einen Tag aufbewahrt werden. Aber seien Sie sicher, es bleibt nichts übrig. Traditionell wird Chiköfte als Vorspeise serviert, um den Appetit anzuregen, nicht um satt zu machen. Dieser Snack wird sowohl bei Feierlichkeiten als auch zu Hause gegessen und lädt zur Gemeinschaft und zum Austausch ein. Das zeigt sich auch im Zubereitungsprozess. Eine Gruppe kommt zusammen, eine Person übernimmt die Hauptrolle, setzt sich auf einer Decke am Boden hin und beginnt die Zutaten zu kneten. Diese körperlich anstrengende Arbeit erfordert Kraft und Geduld. Ein Helfer sitzt daneben, gibt bei Bedarf Wasser in die Masse hinzu, wischt den Schweiß von der Stirn oder reicht Wasser zum Trinken. Die anderen unterhalten sich und warten gespannt darauf, den fertigen Chiköfte zu kosten. Der Verkauf der fleischhaltigen Variante wurde 2001 vom Gesundheitsministerium verboten, da sie aufwendig in der Herstellung ist und nicht lange haltbar ist. Daher ist sie hauptsächlich für den häuslichen Verzehr geeignet. Doch keine Sorge, nun kommen wir zur fleischlosen Variante, einem echten Streetfood-Hit. Sie stellt gewissermaßen eine neue Generation der Chiköfte dar, da sie vegan ist. Statt Fleisch wird Bulgur verwendet. Dieser Snack kann in Lavash eingerollt oder als Portion serviert werden. Echte Köfteliebhaber bevorzugen oft die Variante mit Fleisch. Doch auch die Bulgur-Version hat ihre Vorteile. Sie ist günstiger, leichter erhältlich und schmeckt fast genauso gut. Außerdem hält die vegane Interpretation die Tradition lebendig und erfreut sich auch international wachsender Beliebtheit. Nun zur Entstehungsgeschichte des Chiköftes. Der Legende nach befahl König Nimrod vor 4000 Jahren, alles Holz seines Reiches zu sammeln, um den Propheten Abraham zu verbrennen. Dadurch blieb kein Holz zum Kochen übrig. Das Legen vom Feuer wurde verboten. In dieser Zeit brachte ein Jäger, der davon nichts wusste, ein erlegtes Tier nach Hause. Da kein Feuer erlaubt war, zerkleinerte seine Frau das Fleisch mit einem Stein, mischte Bulgur, Pfeffer und Salz dazu und knetete alles gründlich. So soll dieses Gericht erstmals entstanden und bis heute überliefert worden sein.
Street Food Türkiye. Thank you. Meine Damen und Herren, zum Abschluss hörten Sie ein Lied gesungen von Demet Akalın. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ali Warman und Hüseyin Bol moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.